Windows 11 wird es niemals geben. Da waren wir uns alle sicher. Denn Microsoft hat schon damals zum Release von Windows 10 angekündigt, das Betriebssystem als Service immer weiterentwickeln und mit Updates versorgen zu wollen. Die Zeiten, in denen alle paar Jahre ein komplett neues Windows erschien, diese Zeiten waren vorbei. Windows 10 bis in alle Ewigkeit. Dachten wir bis zum Juni 2021. Nachdem der Microsoft-Boss Satya Nadella bereits vorher vom signifikantesten Update des Jahrzehnts georakelt hatte, zog Microsoft plötzlich doch Windows 11 aus dem Hut. Aber ist Windows 11 jetzt tatsächlich ein großer Sprung für Windows? Oder dient die Zahl 11 doch nur als Marketing-Gag für ein Update, das halt mal wieder ein bisschen mehr bringt als die letzten? Und vor allem, solltet ihr wechseln? Sollte ich wechseln? Mein Name ist Michael Graf und das letzte Windows, das ich aktiv auf einem PC installiert habe, war Windows XP, glaube ich. Das ist also schon ein paar Jahre her. Mir zugeschaltet ist mein Hardware-Kollege, der nicht nur Windows 11 bereits in Microsofts Insider-Testprogramm intensiv ausprobiert, sondern in seinem Herzen auch einen Platz für Windows Vista reserviert hat. Hallo, Alexander Köpf.
Hi, Micha.
Unser Gast ist selbst Bau-PC-Experte und nicht minder Windows bewandert. Außerdem podcastet er regelmäßig bei Technik-Quatsch über Neuigkeiten aus der Welt der Technik und des Gamings. Herzlich willkommen, Michael Kister.
Hallo.
Ja, lasst uns über Windows 11 sprechen. Ich konnte es ja nicht mal ausprobieren, weil mein PC nicht die Mindestanforderungen erfüllt. Darüber wird noch zu reden sein. Aber Alex, jetzt wo du Windows 11 schon eine Weile ausprobieren und ich glaube auch auf 3 unterschiedlichen Systemen installieren und testen konntest, ist es dir schon so ans Herz gewachsen wie Windows Vista?
Nicht wirklich. Aber es heißt nicht, dass es schlecht ist. Also mir gefällt es sehr gut. Nur Windows Vista war für mich damals so ein Sprung. Das hat sich so modern angefühlt. Weg mit den 90er-Jahre-Look und ja, so krass ist bei Windows 11 nicht, aber trotzdem gefällt es mir, es geht ja ein bisschen mehr in so das Mac-Design mit so gerundeten Kanten und Taskleiste, die Symbole in der Mitte angeordnet, das gefällt mir sehr gut.
Was für eine Blasphemie übrigens, diese mittige Taskleiste, man kann es ja umstellen, habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht, aber als ich dieses Bild gesehen habe, war es, da schwang bei mir so im Kopf sofort dieses, Moment mal, jetzt wird das geändert, ohne dass sie es ändern müssten, Ding mit. Weißt du, wie man sich oft aufregt über Sachen, die anders sind, als man sie vielleicht gewohnt ist. Aber Michael, wie ging es dir damit, als du Windows 11 jetzt getestet und ausprobiert und dich da reingefuchst hast? Ist es für dich ein guter und wichtiger Fortschritt für Windows?
Also wirklich aus Nutzerperspektive betrachtet, ist es ein wichtiger Fortschritt, ist es eine Verbesserung durchaus. Also was der Alex schon gesagt hat, das Design ist so ein bisschen gefälliger, ein bisschen ja fast runder, könnte man sagen. Aber ich sehe es jetzt nicht als Notwendigkeit an. Es hat kleinere Verbesserungen. Ich habe jetzt extra nochmal heute Vormittag Windows 10 installiert zum Vergleich. Und das sind schon so Sachen, es fühlt sich einfach ein bisschen ja leicht veraltet an.
Echt? Echt, also das ist ja, finde ich, immer ein hohes Qualitätsmerkmal eigentlich, egal ob jetzt für Software oder für Technik oder sonst was. Wenn du zurückgehst zum Vorgängermodell und dann das Gefühl hast, wie konnte ich das jemals benutzen? Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber dass es sich wirklich kantig anfühlt, das stellt sich bei dir jetzt tatsächlich auch ein bei Windows 10.
Ja, so ein bisschen. Also es hat so ein, wie soll ich sagen, Windows 11 hat so was Flüssigeres irgendwie. Im Ganzen. Also nicht, dass es schneller, also mehr Performance oder so hat, sondern eher, ich bin jetzt seit eben Ende Juni auf eben auch im Insider. Ich musste eben extra nochmal Windows 10 installieren, um mich überhaupt zurückzuerinnern, wie das war. Und grundsätzlich, ja, also man braucht es nicht in dem Sinne, jetzt einfach nur so vom Benutzen, aber es sind so kleine hier und da eine Verbesserung, die es einfach ein bisschen für mich angenehmer macht.
Ja, kannst du denn den Finger legen auf so ein bestimmtes Feature oder eine bestimmte Feature-Art, die es vielleicht auch, wo du gar nicht erwartet hättest, dass es dir so gefällt oder so sehr auffällt, wo du jetzt aber sagst, hey, ich wusste gar nicht, dass ich ohne sowas gar nicht leben kann?
Tatsächlich nee. Okay. Also so ist es dann doch nicht.
Gibt es bei mir auch nicht. Aber mir geht's auch so, das sind einfach, die Animationen sind ein bisschen smoother und vermutlich auch, weil es halt so restriktiv ist, was die Systemanforderungen betrifft, hast du halt automatisch einen guten Prozessor, da läuft es natürlich schon relativ geschmeidig. Also das fühlt sich, das ist wirklich nur so ein Gefühl, wie Michael schon sagt auch, es fühlt sich einfach irgendwie weicher an, moderner, mehr nach 2021.
Ja, benutzt ihr denn oder benutzt du, Alex, diese neue Funktion, mit der man Fenster auf dem Desktop sinnvoller und schöner anordnen kann, weil das sind für mich immer so, Mac macht das ja auch gerne in den macOS-Versionen. Ich habe ja auch einen Mac, zumindest MacBook. Das sind diese Funktionen, die immer schön aussehen, wenn sie jemand präsentiert, aber die ich niemals benutze, weil mein Desktop am Ende halt doch diese messy Hölle ist, die sie einfach ist, so mit lauter Icons und Fenstern, die übereinander liegen und sonst was, und es mir zu anstrengend ist, das alles zu ordnen. Aber ist es was, Alex, was du jetzt tatsächlich benutzt hast und was bringt?
Also ich habe da sowieso einen ganz speziellen Spleen, habe ich schon immer, und ich bastel mir dazu mit so Tools wie heißt es, Rainmeter oder sowas, so spezielle Anordnungen, damit ich gar keine Icons drauf habe. Aber was du meinst, ist das Tool, das ist wahrscheinlich Snap Layouts. Mhm. Das ist so ein bisschen, wenn man es, wie es kennt, vielleicht gibt es von Microsoft schon länger die Power Toys und Fancy Zones, wo man halt dann die Fenster einrasten kann in bestimmten Positionen und sich die Anordnung auch überlegen kann. Das haben sie halt jetzt integriert, das ist quasi so auf diesem Vergrößern Button der Fenster drauf. Wenn man da einfach drüber fährt, kann man aus so verschiedenen Konfigurationen auswählen und dann rastet das ein, und ich finde das schon ganz sinnvoll. Also gerade jetzt im Arbeitsumfeld, wo man halt dann, keine Ahnung, so Live-Daten von uns hat und dann auf verschiedene News-Seiten und so weiter, finde ich das ganz gut, ja. Ich mag es so aufgeräumt und sinnvoll integriert, auch ganz gut.
Und dir muss doch das Herz aufgehen bei Widgets.
Stimmt.
Weil wenn ich es richtig verstehe, ne, du kannst ja jetzt wieder eigentlich Widgets einbauen von verschiedenen Programmen oder halt, weiß ich nicht, ein Wetter-Widget und ein Aktien-Widget und was man halt alles so im Tages verfolgen möchte, so im Tagesverlauf, keine Ahnung. Und das gab's zuletzt bei Windows Vista in dieser Form zumindest. Hast du es jetzt, hast du dich über das Wiedersehen gefreut und hast es jetzt benutzt?
Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt, weil das ist nämlich genau der Grund, warum ich Rainmeter habe, weil ich das halt, weil ich so geliebt habe früher, dass ich mir so alles Mögliche selber zusammenstellen kann, und irgendwie bin ich auf Rainmeter gekommen und auf dem bin ich hängen geblieben.
Okay.
Darum habe ich mich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt. Aber ich finde sowas prinzipiell ganz nützlich. Ich verstehe, warum manche das nicht wollen, aber es ist je völlig optional. Also insofern ist nett, dass man es mitkriegt, ja.
Ja, Michael, wie ist es bei dir? Nutzt du sowas?
Ich habe jetzt nur so ein bisschen reingeschaut und ja, das ist so. Ich finde noch nicht die Möglichkeit, dass man das auf dem Desktop direkt platzieren kann. Vielleicht habe ich das auch übersehen. Aber bisher brauche ich es nicht. Und wegen dem Snap-Layout, das ist tatsächlich ganz nett, wenn es die Programme alle unterstützen. Weil zum Beispiel hier mein Firefox, der hat das noch nicht integriert in seinem, dass man das über diesen Vergrößerungsbutton macht, wie du ja gesagt hast, Alex. Es ist halt nur so bei Programmen, die es schon integriert haben, beziehungsweise Windows-eigenen Sachen natürlich.
Ja, stimmt.
Aber es hat ja auch ein bisschen mehr Optionen, wenn man an den Fensterrand geht. Das geht jetzt ein bisschen runder, ein bisschen flüssiger eben. Und interessant finde ich eigentlich eher die Option, dass man sich, ja gut, das gab es vorher auch schon, aber es ist jetzt ein bisschen prominenter, verschiedene Desktops anlegen kann. Also es, wie gesagt, das war vorher auch schon, aber jetzt haben sie es direkt schön unten platziert. Mhm. Und da kann man dann auch sich halt zum Beispiel für verschiedene Anwendungsfälle jetzt hier, ich recherchiere und habe irgendwie 20 Browser offen oder Fenster oder ich nehme auf und habe dann die verschiedenen, mein Setup schon vorbereitet. Das, wenn man da verschiedene Sachen nutzt, kann das eigentlich durchaus mal den Arbeitsablauf ein bisschen erleichtern.
Ja, die unterschiedlichen Desktops, auch von Windows 10, da gab es das Feature ja schon, habe ich entdeckt bei Fallout 76, weil Fallout 76 gerne einfach abgestürzt ist mit einem schwarzen Bildschirm, den ich nicht mehr wegbekommen habe. Aber wenn man dann den Desktop switcht, dann habe ich wieder meine Windows-Oberfläche. Zumindest. Also, Fallout 76, da habe ich ja ausgetrickst. Aber ja, das, wie du sagst, das Feature gab's schon. Aber trotzdem, naja, sind halt so diese kleinen Komfortsachen, das kann ich schon verstehen, auch wenn man dann, also so wie wir auch drauf sind, gerade jetzt als Gamer und natürlich als Technikbegeisterte ganz generell, man spielt halt mit sowas auch gerne rum. Ja, ob man es dann später noch benutzt, oder so. Ich habe auch irgendwie 1 Million Widgets damals auf mein macOS installiert, einfach, wo man noch so eine Widget-Ansicht ausklappen konnte. Da war dann sogar ein kleines Tower-Defense-Spiel noch mit dabei und sonst was alles. Aber es war jetzt nicht für mich das Kernfeature natürlich, weswegen ich dann einen Mac benutzt habe oder sowas. Die Frage ist, um da wieder ein bisschen zum Anfang zurückzukommen, ihr sagt ja selbst, es ist jetzt nicht der große Schritt für Windows. Es bringt diverse Features, über viele davon werden wir jetzt noch reden, die ganz sinnvoll sind aus der einen oder anderen Perspektive, aber es ist jetzt, also es ist nicht die nächste Generation des Windows-Betriebs sozusagen, ne, als die man es vielleicht ja hätte erwarten können, wenn nach 6 Jahren jetzt wieder ein neues Windows kommt. Und trotzdem, und da kommen wir jetzt zu meinem Schrott-PC hier, hat es recht hohe Hardware-Anforderungen. Wie erklärt sich das denn?
Ja, das ist ganz interessant. Da gab es ja auch viel Rätselraten drum. Gerade am Anfang, was steckt da dahinter? Dann fielen so verschiedene Begriffe wie TPM 2.0. Da gab es dann auch Mordschaos seiner Zeit, weil keiner wusste, von welcher Prozessor unterstützt es oder braucht man da ein spezielles Modul, das man vielleicht nachrüsten kann. Mhm. Was zwischenzeitlich so für 1-2 Tage sogar für Knappheit am Markt sorgt hat, die sind halt einfach auch von Scalpern aufgekauft worden. Er hat das so irrer Wahnsinn. Dabei ist es tatsächlich so, dass das, und das sorgt für noch mehr Verwirrung, dass das TPM 2-Modul einfach auch schon integriert ist in jeden modernen Prozessor im Prinzip. Aber da gibt es eben dann auch ein paar weitere Sachen, die da im Hintergrund stehen. Also zum Beispiel, man braucht UEFI und darauf gibt es dann basierend, muss man Virtualisierungstechniken aktiviert haben, also das setzt Windows 11 voraus, um zum Beispiel so eine Virtual-Based Security zu aktivieren. Also das ist auch standardmäßig aktiviert und da kommen wir dann langsam in den Bereich, wo es dann die Hardware eigentlich geht, weil unter dem, also kann man zum Beispiel unter Windows 11 schauen, ist, glaube ich, unter Windows-Sicherheit drin und dann irgendwie so Gerätesicherheit. Da findet sich was, das nennt sich Kernisolierung. Das ist Teil von diesem VBS, beziehungsweise das heißt dann eigentlich HVIC. Mhm. Und Teil von dieser Kernisolierung ist eben die Speicherintegrität. Die kann man aktivieren. Das ist das Einzige, was noch optional ist gegenüber Windows 10. Aber wenn man die aktiviert, läuft man halt Gefahr, dass man halt Performance verliert. Mhm. Und der Performance-Verlust, der rührt halt daher, dass das geht zwar prinzipiell auf allen möglichen Prozessoren, wird aber da virtualisiert, beziehungsweise läuft durch eine Emulationsschicht durch, was halt Ressourcen kostet. Und auf den moderneren Prozessoren, also die fordern halt bei Intel alles ab 8er Core-i-Generation und bei Ryzen ab Ryzen 2000, die haben das halt fest integriert schon in die CPU. Da ist halt die Funktion, das nennt sich MBEC, das heißt, müsste ich jetzt mal nachschauen, irgendwo aufgeschrieben. Das ist so eine spezielle Sicherheitsfunktion, die eben das ermöglicht, die ist da fest verdrahtet, braucht dann weniger Performance. Genau. Und da hat Microsoft einfach dann die harte Grenze gezogen.
Mhm. Ist ja aber natürlich eine Funktion, die ich, also jetzt mal ganz plump gesagt, ne, so aus Heimanwendersicht, erstmal ja gar nicht bemerke, wenn es da um Sicherheitsfeatures geht.
Nee.
Okay, also es hat jetzt grundsätzlich nichts mit der Performance meines Windows zu tun. Ihr meintet ja schon, ne, es ist alles viel fluffiger, alles viel sanfter, alles halt weniger ruppig vielleicht, als es einem dann bei Windows 10 vorkommt, wenn man wieder zurückgeht. Aber das ist jetzt nicht der Grund für diese Hardware-Geschichte.
Nee, das ist nicht. Aber für Microsoft ist es schon auch wichtig zu sagen, okay, die wollen halt, dass es sich modern anfühlt. Und drum sagen die halt, okay, wenn die Prozessoren das unterstützen, dann können wir auch garantieren, dass das System schön und flüssig läuft. Bei älteren Prozessoren könnte es halt dann sein, dass das Gefühl vielleicht sogar schlechter läuft als in Windows 10.
Mhm. Das ist ja tatsächlich dann ja auch die wichtige Frage, jetzt aus Gaming-Sicht gesprochen. Ich weiß nicht, Michael, wie viel du da schon ausprobieren konntest selbst, aber habe ich dann im Gaming Performance-Verluste sogar, wenn ich halt dieses hungrigere Windows im Hintergrund laufen habe?
Ja, wie der Alex ja schon sagt, dieses HVCI oder glaub sowas, gell? Ja. Das ist ja optional. Und zum Beispiel, ich habe jetzt heute auch nochmal extra nachgeschaut. Bei mir wird die Aktivierung tatsächlich von einem alten Treiber verhindert, der das irgendwie blockiert, weil der sonst keinen Zugriff mehr auf die Sachen hat, die er eigentlich haben sollte, also den Speicher in dem Sinn. Und das ist ja, wie der Alex eben schon gesagt hat, der Hauptverantwortliche für diesen Leistungsverlust. Das ist ja aber auch eben noch optional und auch die Kernisolierung selbst, weil da geht es um die Speicherintegrität bei dem anderen. Die ist zwar automatisch oder beziehungsweise bei Installation aktiviert. Man kann es aber theoretisch auch wieder deaktivieren, wenn man diverse Sachen, eben die Virtualisierung, wieder ausschalten würde. Aber das eben sorgt für, je nach diversen Tests, eigentlich für, also rein die Kernisolierung, für nahezu keinen Verlust. Das Problem ist eben dieses andere, dieses HVCI.
Aber wenn das optional ist, dann wäre es doch theoretisch möglich, jetzt von Microsoft-Seite es zu deaktivieren und mir auch zu erlauben, Windows 11 zu nutzen auf einem schwächeren System, was ja aktuell jetzt dann auch mit der Insider-Version möglich war. Ne? Gab ja diverse Workarounds, wie man es auch auf einem Ryzen 1000 oder sowas oder vielleicht sogar auf meinem alten i7 6700 zum Laufen bringen konnte und nutzen konnte. Aber das ist scheinbar ja nicht der Plan von Microsoft.
Ja, doch, das soll schon auch gehen. Also zumindest hat es vor Zeit lang mal geheißen, das würde auch auf älteren Systemen, dann kann man es halt nicht per Upgrade installieren, weil das Windows-Update dann verhindert. Das weist dem PC alles nicht geeignet aus. Aber wenn man die ISO-Datei sich selbst runterlädt, kann man es installieren. Aber soweit es damals hieß, könnte es halt drohen, dass man zum Beispiel relevante Sicherheitsupdates oder Funktionsupdates einfach nicht bekommt.
Mist. Also doch upgraden, den Rechner.
Aber man muss halt dann manuell installieren. Auch wenn XP lang her ist, dann muss dann selber Hand anlegen.
Das kann ich gar nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. So richtig. Um das aber übrigens mal aufzuklären, diese Windows XP-Sache. Ich habe seitdem natürlich schon wieder neue Windows-Versionen gehabt. Aber interessanterweise immer in Verbindung auch mit neuen Rechnern, die halt neu aufgesetzt wurden. Und Windows XP war damals das Einzige, an das ich mich erinnere, wo ich gesagt habe, im laufenden Betrieb und in der Lebenszeit eines Rechners, ich muss jetzt wechseln, weil mir all meine Freunde erzählen, wie toll Windows XP ist. Mit Telefonaktivierung damals noch. So, das Schwelgen in alten Zeiten. Wenn ihr jetzt eure Zeit so mit Windows 11 so ein bisschen anguckt. Und Alex hat ja auch gerade schon erwähnt, was es noch so fordert. Ne? Es gibt ja noch das TPM 2.0. Vielleicht sollten wir uns erstmal darauf ein bisschen fokussieren, weil das auch eines der Dinge war, die am meisten durch die Medien gegangen sind. Dieses Trusted Platform Module bedeutet es quasi, was ja ein Sicherheitsfeature ist oder eine Sicherheitsfunktion ist, für deinen PC, soweit ich das verstehe. Also quasi, ich habe mir das selber nur angelesen jetzt als Wissen, aber ich versuche es mal runterzubrechen auf den simpelstmöglichen Ausdruck. Es ist eigentlich ein kleiner digitaler Fingerabdruck deines PCs, basierend auf deiner Konfiguration, der sozusagen einen kryptografischen Schlüssel bildet für den Datenzugriff auf diesem PC. Das heißt, immer wenn da auf Daten zugegriffen werden soll, dann ruft er diesen Fingerabdruck ab und sagt, okay, diese Zugriffsanfrage kommt von deinem PC, also lasse ich das zu. Ist das einigermaßen richtig ausgedrückt?
Ich würde sagen, ja. Könnte es nicht besser sagen. Da gibt es verschiedene Dinge, die drauf sind. Also das eine ist halt wirklich, dass das quasi so hardwaregebunden dann ist. Aber da kann man zum Beispiel dann auch so Sachen machen wie Partitionen verschlüsseln und so weiter. Und zum Beispiel auch Passwörter hinterlegen, die halt dann wirklich auch systemübergreifend geschützt sind und so weiter. Die werden da verschlüsselt auf dem Chip. Ja. Mhm. Und der Chip ist halt Bestandteil wirklich der CPU. Also in den seltensten Fällen, meistens wenn überhaupt dann bei Notebooks, ist das wirklich ein Chip, den man per Hand angreifen kann und der auf dem Mainboard platziert ist. Meistens ist das, wie gesagt, in der CPU drin und kann dann einfach über das BIOS aktiviert werden.
Es gibt aber auch Lösungen ohne diesen Chip, oder? Es gibt ja auch dieses FTPM, dieses Firmware-TPM, unter anderem diese Platform Trust Technology, das PTT von Intel. Das ist dann jetzt keine Lösung, bei der dieser Chip fest integriert ist auf dem Mainboard, sondern da funktioniert es anders, richtig?
Das ist genau das. Das ist dann in den Chip integriert. Also die nutzen schon auch das TPM-Modul, ja.
Ach so.
Ja, das ist halt über Firmware, das geht dann, das ist das, was die meisten eben über den Prozessor, über die Firmware, das ist dann diese Variante.
Siehst du mal, damit wir die ganzen, wie gesagt, ich komme ja hier aus der totalen Laienperspektive, ich schaffe nur diese ganzen Begriffe aus dem Weg, dass wir uns über das wirklich Wesentliche unterhalten können. Und das wirklich Wesentliche bei der Sache ist für mich, warum jetzt plötzlich dieser Zwang seitens Microsoft zu sagen, hey, du brauchst dieses TPM 2.0, dieses Trusted Platform Module, um Windows 11 überhaupt nutzen zu können. Gab es dafür einen bestimmten Grund?
Also ich denke, es war einfach an der Zeit. Gibt's, wie immer so gesagt, Sicherheitsexperten raten schon lange dazu. Aber tatsächlich, ja, es ist, man kann wahrscheinlich an der Sicherheit, und man wird ja heutzutage mit Malware und allem Möglichen überschüttet, ein bisschen mehr Sicherheit kann nicht schaden. Und ich glaube, das ist der eigentliche Sinn und Zweck von Windows 11, Sicherheit ein bisschen vorantreiben. Dadurch auch ein smootheres System kreieren, ja.
Ja, sehe ich ähnlich. Also sie haben das halt genutzt, jetzt eben diesen Einschnitt, um da einfach weiterzugehen. Wobei ich der Ansicht bin, dass der eigentliche Auslöser für diesen Einschnitt, ich sehe das dann so, dass die das quasi als mitnehmen, sind die kommenden Intel-Prozessoren. Weil die neuen, die jetzt ja offiziell im Herbst rauskommen, die basierend auf Alder Lake S, also der 12. Generation, die haben zum ersten Mal im Desktop-Bereich dieses sogenannte Big-Little-Prinzip. Also die Big-Kerne, das sind die Performance-Kerne, das ist das, was wir quasi normal kennen, und dann haben die kleinere Effizienzkerne, und diese Unterscheidung, die hat man eigentlich jederzeit in der Hosentasche, nämlich in Form der Smartphones, und damit kommen aber die regulären, normalen Desktop-Betriebssysteme noch nicht so ganz klar. Die kennen das nicht so richtig, und dementsprechend wurde da haben Intel und Microsoft stark miteinander kooperiert, um diesen Schritt eben zu integrieren. Der sogenannte Scheduler hat da wohl sehr große Updates bekommen.
Ah, dann ist es quasi durch die Hintertür ein finsteres Abkommen, was mich dazu bringen soll, einen neuen Prozessor zu kaufen.
Ja, das gilt ja für alles eigentlich. Die wollen ja immer dein Geld.
Das stimmt.
Ich bin da gespannt drauf. Also ich bin auch gespannt auf die neuen Prozessoren, weil wir sind dann schon spannend, gerade im Notebook-Segment, ins effizientere Kerne, das bisschen mehr Energie sparen noch. Ja.
Ja, ich bin auch dieses Jahr wahrscheinlich hardware-technisch das Spannendste.
Es ist ja vor allem, ich meine, wir haben ja jahrelang auch im Podcast schon drüber gesprochen, wie sinnlos es ist, sich auf neue Prozessoren zu freuen, weil es eigentlich keinen handfesten Grund gab für ein zumindest topmodernes Prozessor-Upgrade. Ja. Ich sage ja, mein i7 6700, den schleppe ich jetzt seit 5 Jahren mit, aber er schnurrt halt auch immer noch. Also ich habe mit dem keinerlei Probleme, selbst bei, also sag mal jetzt einigermaßen moderneren Anwendungen, wenn sie jetzt nicht hyperprozessorintensiv sind oder sowas. Das ist ja dann aber mit Windows 11, zumindest wenn man diesen Upgrade-Schritt gehen möchte, vorbei. Weil jetzt hast du einen Grund, auch wenn es ja im Endeffekt ein vielleicht aufgezwungener Grund ist, einen neuen Prozessor zu kaufen.
Ich sehe halt da keinen wirklichen Grund für ein Upgrade. Also das ist halt, wer jetzt zufrieden mit Windows 10 ist, kann eigentlich voraussichtlich noch die nächsten Jahre auch damit glücklich sein.
Mhm. Ja, absolut. Also würde ich so unterstreichen. Man wird jetzt keine, also gerade aus Spielersicht, werden sich keine großartigen Vorteile ergeben. Also das hängt jetzt davon ab, was Microsoft macht. Es gibt ja dann so Technologien wie Direct Storage, bei dem die Daten direkt von der schnellen NVMe-SSD in die Grafikkarte gestreamt werden und so weiter. Also das, was man so gesehen hat bei der PlayStation 5 und Ratchet & Clank, diese fließenden Levelübergänge und so weiter, das ist so ein Ding. Mhm. Da hat es am Anfang geheißen, es bekommt nur Windows 11. In der Zwischenzeit gab es dann auch Meldungen, dass es auch in Windows 10 implementiert werden soll. Da muss man noch abwarten, was passiert. Ich gehe davon aus, dass Windows 10 das genauso kriegt. Und dann werden sich da, und da muss man, selbst dann muss man erst mal abwarten, was das in Spielen wirklich bringt. Wie das implementiert wird, es bringt nicht in jedem Spiel irgendwas und so weiter. Also, aber ansonsten Performance-Vorteile für Spieler, die wird es im Prinzip nicht geben. Also da gibt es am Anfang, bevor Windows 11 angekündigt wurde, gab es dann schon so erste Leaks, und Leute haben dann so eine Vorabversion probiert, und ich glaube, Linus Tech Tips war, hat ein Video gemacht, wo sich dann irgendwie ein paar Performance-Vorteile ergeben haben anscheinend. Ich weiß nicht, woran es lag. So im Nachhinein habe ich dann Benchmarks gesehen, die nahelegen, dass da einfach kein Unterschied gibt. Gibt auch keinen Grund. Im Prinzip ist Windows 11 basiert ja auf Windows 10. Der Kernel ist im Prinzip immer noch der gleiche und ein bisschen entschlackt vielleicht. Und ja.
Mhm. Wenn wir ganz kurz nochmal zurückkommen auf dieses Security-Feature, auf das TPM und auf die ganzen anderen Sicherheitsfeatures, die du vorhin auch schon erwähnt hast oder die ihr beide vorhin auch schon erwähnt habt. Wenn ich an so Sicherheitsfeatures denke, dann denke ich oft natürlich an Windows als Unternehmensanwendung. Ne? Weil da ist ja der Bereich am allerschlimmsten, was sensible Daten angeht, wenn auf Unternehmensrechnern oder in Unternehmensnetzwerken irgendwie Schadsoftware oder Hacker aktiv sind, ist das schlecht, sag ich mal, für die Unternehmen. Also da leuchtet mir sehr ein, dass man dann auch als quasi ja Betriebssystemhersteller für Unternehmen, was Microsoft ja auch ist, sagt, wir gehen in Richtung Sicherheit und ihr sollt halt möglichst eure Hardware flexibel einsetzen können, ohne dass euch ständig Leute da reingucken, bis hin zum Cloud-Speichern, dann am Ende idealerweise auf Microsoft-Servern, vielen Dank, ne? Also da leuchtet es mir ein, aber wenn man jetzt sich diese ganze TPM-Geschichte und so anguckt, bringt mir das denn auch was als Heimanwender?
Ich würde sagen, ja, also was ich zumindest gelesen habe, gibt Gerüchte und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht gar keine Gerüchte, vielleicht ist es irgendeine offizielle Angabe von Microsoft selbst, das weiß ich jetzt nicht, aber angeblich soll es mit den Sicherheitsfeatures möglich sein, 60% der Malware irgendwie rauszufiltern und das wäre ja schon ein ziemlicher Gewinn für die meisten Anwender, die meisten sorglosen Anwender, sage ich mal.
Ja, die Oma hat ja dann meistens den Enkel, der dir ihr hinstellt.
Immerhin, da bringt es auch der Oma was.
Glück sagt.
Ja. Der Oma, wenn sie moderne Hardware hat, zumindest. Das stimmt. Und der hört uns jetzt gerade zu und überlegt, ob er auf Windows 11 upgraden soll. Und damit schließt sich der Kreis. Was man vielleicht ganz, oder was da in dem Zusammenhang halt noch interessant sein könnte, ist ja, werden auch Spielehersteller auf die Idee kommen, dieses TPM-Modul verpflichtend zu machen für ihre Spiele. Zumindest unter Windows 11, weil Valorant, der Multiplayer-Shooter, setzt ja unter Windows 11 schon TPM 2.0 voraus. Jetzt ist es natürlich spekulativ zu überlegen, hey, kommt da noch mehr? Wird das vielleicht irgendwie so ein zusätzlicher Hebel, wo man sagt, TPM ist irgendwie wichtig, aber theoretisch aus der Betreibersicht gedacht für so ein Multiplayer-Spiel, kann es ja dann vielleicht auch Hacking und Cheating und Co. wieder ein bisschen mehr eindämmen, wenn man damit auf den eigenen Servern Probleme hat. Ich glaube, also wie gesagt, ist spekulativ, aber ich weiß nicht, Michael, glaubst du, dass wir diesen Begriff TPM in Zukunft häufiger hören werden, so aus der Spieleindustrie auch?
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe mit Valorant, dann war das Echo darauf sehr, wie soll man sagen, nicht gerade begeistert.
Ja.
Also höchstwahrscheinlich wird es auch noch sehr lange dauern, bis da eine überhaupt relevante Installationsbasis vorhanden ist. Gerade weil halt kein wirklich technischer Notwendigkeit besteht, zu wechseln. Ich weiß nicht, ich glaube, also ich sehe da wirklich nur eine geringe Chance, dass das sich wirklich durchsetzt als Voraussetzung bei Spielen. Beziehungsweise in der nächsten Zukunft nicht.
Muss man vielleicht mal abwarten, was es wirklich bringt. Ich meine, da ist ja das schon das grundsätzliche Problem, dass sie das ja auch für Windows 10 und für alle anderen Systeme zwingend voraussetzen müssten oder der Fairness halber. Aber eigentlich prinzipiell geht es ja darum, wie auch bei Vanguard von Anfang an, wirklich auf so Kernel-Ebene, also quasi auf der niedrigsten Schicht anzusetzen und das sicher zu machen, weil die meisten Cheat-Tools, die bekannten, die es da so gibt, die greifen halt genau an der Ebene an. Und ja, also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, dass das weit verbreitet wird. Es sei denn, es stellt sich raus, dass das wirklich ein Mega-Erfolg ist gegen Cheating.
Ja, ja, wer weiß, ne? Aber ich bin ja komplett bei Michael auch. Aus PR-Sicht oder aus Community-Sicht gesprochen ist sowas natürlich kein so beliebter Schritt. Auch Vanguard selbst war ja das Anti-Cheat-Tool von Valorant, war ja jetzt nicht das allerbeliebteste mit seinem Kernel-Zugriff, den es halt verlangt hat. Also da muss dann vielleicht auch die Industrie ein bisschen vorsichtig sein, was sowas angeht.
Ja, da ging es ja damals, glaube ich, mehr um die Kommunikation, so wie ich es in Erinnerung habe. Die haben das irgendwie ganz schlecht kommuniziert. Und beziehungsweise da ging es darum, dass das auch außerhalb von Valorant aktiv war, das Ganze.
Ja.
Ich glaube, das war so ein bisschen so der Streitpunkt. Ich glaube, dass sich viele gar nicht so dran gestört hätten, wenn es von vornherein so funktionierte, wie es versprochen war. Du schaltest das Spiel ein, das Ding ist an und nach wieder aus. Ich glaube so, ja, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so negativ, hätte es gar nicht so negative Wellen schlagen.
Ja, jetzt gibt es ja noch ein paar andere spielrelevante Features, möchte ich sie mal nennen, in Windows, jetzt hätte ich fast Windows XP gesagt, in Windows 11 heißt es. Zumindest eines, Direct Storage, hat Alex vorhin schon erwähnt, also ne, einen schnelleren Weg der Daten im Prinzip von deiner NVMe-SSD direkt in die Grafikkarte, ohne dass sie vorher noch mal im Prozessor abstempeln müssen zwischendurch, ne, also im Prinzip schnelleres Durchschleusen, aber was das am Ende bringen wird, muss man noch sehen, auch wenn es Spiele dann erst richtig unterstützen. Wobei Microsoft ja das ein oder andere Spielestudio jetzt inzwischen gekauft hat und für sich arbeiten lässt, die ja das voranbringen könnten. Also das wäre ja dann gleichzeitig auch eine Chance da, die Power ihrer eigenen, also es ist nicht ihrer eigenen Technologie, aber dieser Technologie zu demonstrieren in Zukunft in Microsoft-Spielen. Das andere Windows 11-Feature aber, das ich meine, und das ist auch im Gegensatz zu Direct Storage, wenn ich es richtig verstehe, Windows 11 exklusiv, ist Auto-HDR, also quasi ein HDR-Modus für Spiele, die HDR normalerweise gar nicht unterstützen. Und für diejenigen, die das nicht kennen, HDR, dieses High Dynamic Range, ist, wie soll man sagen, ein besserer Kontrastgrafikmodus für Spiele, mit der einfach oder mit dem so die Spielgrafik ein realistischere Kontraste hat. Und da sieht halt dann Schattendarstellung und Lichtkontraste sieht einfach besser aus. Dafür braucht man einen entsprechenden Monitor. So, und Windows 11 bringt jetzt diese Auto-Funktion quasi mit der auch Spiele, die das nativ, also von selber, überhaupt nicht unterstützen würden, trotzdem besser aussehen und realistischer aussehen. Konntet ihr das schon testen auf eurem System?
Ja, ich persönlich habe es nicht probiert. Ich habe viel gespielt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das überhaupt schon angeboten wird. Ich kann mich nur erinnern, dass Microsoft gesagt hat, okay, sollen über 1000 Spiele sein und Spiele, die halt ein Minimum irgendwie DirectX 11 unterstützen. Ob das dann für alle gilt, ich glaube, das hieß damals schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, auch jetzt nicht irgendwie gesehen, aber war nicht bewusst darauf geachtet, um ehrlich zu sein.
Bei mir ähnlich. Ich habe auch keinen Monitor oder Fernseher, der das unterstützen würde. Also kann ich es gar nicht testen.
Ach, das stimmt, weil du sagst, genau. Vielleicht wird es gar nicht angeboten. Ich muss mal probieren. Ich habe ein HDR-Gerät da, vielleicht fällt es mir auf. Aber hab Psychonauts zum Beispiel drauf gespielt. Da war das jetzt nicht dabei, ist vielleicht automatisch, ich weiß es gar nicht, ihr müsst nochmal nachschauen.
Also auf jeden Fall natürlich nicht das Killer-Feature für Windows 11, ich glaube, das können wir an der Stelle festhalten. Ich habe mir nur ein bisschen Vergleichsbilder mal angeschaut und es ist, also zumindest MSI sagt, ja, es bringt was, aber das würde ich als Grafikkartenhersteller auch sagen, wenn es um schönere Spiele geht. Mal gucken, es wird sicherlich nicht das sein, wofür man sich unbedingt jetzt Windows 11 auf den Rechner schaufeln muss, selbst wenn man zu Hause einen HDR-Monitor sein eigenen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so in der Vorbereitung vorhin, ich habe das schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe nur gesehen, ach ja, Auto-HDR, das war ja auch noch da. Weil man sich so sehr mit dem ganzen TPM und allem Möglichen beschäftigt, die ganze Zeit, dass das so in den Hintergrund rückt.
Ja, dafür gibt's Leute wie mich, die einfach im Internet so lange wühlen, bis sie glauben, alles zusammen zu haben. Und dann laden sie sich Leute ein, die sich wirklich mit Sachen auskennen, nämlich euch, um dann zu gucken, was ist davon überhaupt wichtig. Eine Sache, die ich noch aus dem Internet gewühlt habe, was Windows 11 Features angeht, jetzt wird's völlig obskur, ist, dass Windows 11 ja native Unterstützung mitbringt für Android-Apps. Hä? Also das war, als ich das gelesen habe, und es ist nicht lange her, weil ich mich mit Windows 11 bisher noch nicht so viel beschäftigt habe, jetzt auch im Vorfeld, du kannst in Windows 11 über den Amazon Store, glaube ich, Android-Apps, also im Prinzip halt Smartphone-Tablet-Apps, runterladen und halt auf deinem Desktop-PC benutzen. Also so eine komische Allianz zwischen Microsoft, Amazon und Google, den Android-Hersteller, ne? Habt ihr das mal ausprobiert? Und was glaubt ihr denn, warum das da drin steckt?
Ja, also als es angekündigt wurde, war ich auch sehr überrascht, vor allem über die Integration des Amazon Stores und nicht des Google App Stores.
Ja.
Weil dann hat man gleich mal spontan in den Amazon Store reingeschaut und der ist nicht unbedingt der bestgepflegteste, was so die Aktualität der Apps angeht. Aber grundsätzlich finde ich das sehr spannend. Nur ich glaube, das ist in der aktuellen Version, die ich hier habe, noch gar nicht integriert.
Aha, das kommt also erst noch.
Ich habe das auch noch gar nicht ausprobiert. Hat für mich jetzt nicht so die Relevanz gehabt, ehrlich gesagt. Ist für mich halt, wenn man so drüber nachdenkt, ist halt der Microsoft Store. Dann hast du halt einen zweiten Paketmanager. Ein Paketmanager, der auf einer Linux-Emulationsschrift irgendwo laufen muss.
Ja.
War für mich immer maximal unspannend. Aber ich weiß auch nicht, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt bei den Smartphones oder was weiß ich, was ich nutze gerade. Ein iPhone in dem Fall ist ja wurscht. Ich beschränke mich aufs Wesentliche. Ich hätte jetzt kein Programm, wo ich sagen müsste, okay, das müsste ich unbedingt am PC haben, was ich am Smartphone habe. Aber das kann natürlich bei anderen komplett anders aussehen.
Ja, muss man natürlich fairnesshalber auch sagen, das ist jetzt sicherlich auch keine Funktion, die irgendwie auf Desktop-PCs ausgerichtet ist. Also ich denke nicht, dass jemand von uns schon immer sich absolut von allen Dingen am allermeisten gewünscht hat, dass jetzt endlich Android-Apps unter Windows funktionieren müssen, dringend. Sondern es ist natürlich ausgerichtet auf mobilere Geräte. Also, keine Ahnung, können natürlich Surface Laplets, nee, wie nennt man sowas? Also die Surface-Dinger hier von Microsoft sein, können andere mobile Geräte sein, einfach auf denen dann Windows 11 laufen wird, einfach als weiterer Versuch, dieses Betriebssystem mobile-fähiger zu machen, nachdem Windows Phone ja nicht gerade der allergrößte Wurf war damals für Microsoft und eingestellt wurde. Also eher, dass man halt damit halt so in Mobilgeräte-Richtung geht und das Ganze aber trotzdem unter einem Betriebssystem-Schirm laufen lässt.
Ja, wie Michael vorher schon gesagt hat, gibt es ja auch das Windows generell ARM-basiert und so weiter. Da merkt man schon, die Ausrichtung geht so in Richtung Mobile ein bisschen, klar.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, weil wir jetzt gerade überhaupt in den Store gekommen sind, der ist ja auch überholt worden, also eine Generalüberholung hat er erfahren. Und ja, das habe ich auch wieder gemerkt, als ich eben bei Windows 10 wieder reingeschaut habe. Der Windows 10 Windows Store, der hat mir eine, als ich nur ein paar Kleinigkeiten installieren musste, wie die Xbox-App oder solche Sachen, der hat mich irgendwie so eine Grundaggression hat er bei mir verursacht. Das war, also der neue wirkt auch deutlich aufgeräumter, deutlich übersichtlicher, flotter, angenehmer einfach. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, das ist ein toller Store, sondern aber er macht jetzt eigentlich das, was er soll.
Das stimmt, aber da war, wo ich schon bei Psychonauts war, war Psychonauts 2, das habe ich zum Beispiel installiert und war das für Microsoft zu tun, weil ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass es ja auch eine Xbox-App gibt, eine überarbeitete oder überhaupt eine neue Xbox-App und so weiter. Und dann installiere ich das da drin und denke ich mir, ja, wie läuft da was? Ich habe jetzt nämlich nicht irgendwo gesehen, dass das wirklich installiert oder runterlädt. Dann klickst weiter, dann kommst du erst auf die Xbox-App und da drin, da kannst du es dann anschauen, da siehst du dann, aha, das lädt. Und das war noch ein bisschen verbuggt, muss man dazu sagen, auch. Weiß nicht, wie es in der aktuellen Version ist. Ja, also man merkt ihm schon eine Veränderung an. Aber da ist wieder mehr so das Problem, dass halt bei Windows 11, das ist auch was viele so kritisieren, so ein bisschen, dass das Schicht über Schicht liegt, dass noch Windows 10 mit drin ist und du hast was Neues und du wirst zwischen den einzelnen Sachen oft hin und her glotzt und so weiter. Aber ansonsten gebe ich schon recht, ich finde, der ist ein bisschen aufgeräumter und ja.
Ja, das wusste ich noch gar nicht. Da siehst du mal, ein neuer Windows Store. Endlich! Also, selbst wenn er nicht besser, also, ne, oder sagen wir mal, noch nicht wirklich top-notch ist, aber alles ist besser als das, was es jetzt gibt. Dieser Store ist, also, ich kann das komplett nachvollziehen. Jeder Klick tut weh in diesem Windows Store. Und die Xbox-App, wenn ich es richtig verstehe, ist ja jetzt auch fester Systembestandteil dann von Windows 11. Mhm. Und nichts mehr, von dem man halt irgendwie in Untergrundchats erfahren muss, dass es überhaupt existiert. Weil diese, ich weiß noch, wie wir, ich glaube, wir wollten Sea of Thieves spielen für irgendeinen Livestream oder so. Und dann schreibt mir, ich glaube, Nathalie war's, ja, installier doch mal die Xbox-App, damit geht es viel einfacher und damit können wir viel einfacher uns gegenseitig als Freunde finden und nicht so die Was-App? Es gibt eine Xbox-App? Danke, Windows! Ja, also danke, Microsoft, dass ihr mir das nie sagt. Also, ja, ich glaube, da herrscht auch noch ein bisschen Nachholbedarf, was das Ganze angeht. Aber es ist ja schön zu sehen, dass sie es endlich angehen. Und es wäre ja auch affig, wenn sie es nicht täten, weil die ganze Gaming-Offensive, die Microsoft momentan fährt, natürlich auch mit dem Xbox Game Pass, setzt ja auch eine entsprechend moderne Plattform voraus und eine komfortable Plattform. Und das war der Windows Store bis dato nicht. Habt ihr, ich weiß nicht, also habt ihr noch mehr solche, vielleicht gar nicht mal großen Änderungen jetzt an Windows 11, aber so kleinen Features, wo ihr sagt, cool, dass das da drin steckt. Weiß ich, Michael, hattest du sonst noch irgend so was Kleines gefunden?
Ja, also tatsächlich da auch eher was Negativeres. Wenn man jetzt im Explorer einfach auf eine Datei, einen Ordner, was auch immer, rechts klickt und das Kontextmenü öffnet, da ist es auch einerseits reduzierter, es hat ein paar neue Icons für Kopieren, Ausschneiden und so weiter und so fort. Aber vor allem haben sie viele Kontextmenü-Optionen unter weitere Optionen in so ein extra Feld gepackt. Also wenn man jetzt da zum Beispiel andere Programme drin hat, zum Beispiel extra Archivprogramm, WinRAR oder was weiß ich, diese Kontextsachen, die sind dann versteckt unter einem Untermenü. Gibt zwar nämlich einen Shortcut, aber trotzdem, es ist ein bisschen umständlicher.
Stimmt, also da gibt's dann schon so, ich habe es vorher mal geschaut nochmal, da, wenn man zum Beispiel das WinRAR drauf hat, dann leuchtet da in dem ersten Kontextmenü das auf.
Genau.
Aber wenn du die einzelnen Sachen willst, zum Beispiel hier hinpacken und so weiter, dann musst du weiterklicken. Oder was weiß ich, ich habe dann so Tools wie Bulk Rename Tools oder das findet sich halt alles erst eins weiter. Das ist ein bisschen, ja, nicht so elegant.
Warum macht man denn sowas? Also das ist ja wohl im Prinzip ja eigentlich die Stärke dieser Plattform auch, sich Programme installieren zu können für alles. Ja, also egal, ob es jetzt irgendwie Dateien entpacken, direkt ein Grafikprogramm öffnen auf einer Grafikdatei oder sonst was ist. Also das ist doch eigentlich eine Funktion, die für mich absolut selbstverständlich ist, für Windows direkt auf diese ganzen Third-Party-Sachen zugreifen zu können. Meint ihr, Microsoft will damit irgendwie so die eigenen Lösungen dann eher in den Vordergrund stellen oder woran liegt das?
Also persönlich ist jetzt sogar keine eigene. Es ist ja relativ, klick mal rein. Man hat dazu Standarddinge, eigene Lösungen sehe ich dann nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch noch Work in Progress, ich kann es gar nicht sagen.
Ich glaube, es ist Teil dieses Streamlinings, dass es einfach ein bisschen eben aufgeräumter, nicht so viel zugekleistet ist. Und ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Mutter denke oder so, die da irgendwas machen möchte, dann ist es leichter zu erfassen und, also das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber zu viele Optionen. Das ein bisschen, man kann ja das meiste auch so direkt machen, aber ich glaube einfach für Leute, die einfach nur das nutzen wollen, ohne jetzt groß in die Tiefe zu gehen.
Also da könntest du recht haben, das ist so ein Überlegen wert, weil so als Anwender, mich stört jetzt wenig, aber ich bin halt oft, wie die wahrscheinlich auch, da gehst du her, musst immer wieder auf weitere Optionen klicken und so weiter, dass du irgendwas willst. Und, aber vielleicht, ja klar, das könnte eine mögliche Erklärung sein.
Ja, stimmt. Ja, klar, natürlich. Also das allgemein mehr zu streamlinen, auch für Nutzerinnen und Nutzer, die halt jetzt eher oberflächlich interessiert sind an einem guten, performanten Betriebssystem. Logisch, ne? Das sind nur vielleicht jetzt nicht wir. Also die am liebsten halt an, also ihr, sag ich jetzt mal eher, die am liebsten halt an jedem Detail basteln mögen. Um vielleicht so das letzte Stück dieses Kuchens noch anzuschneiden, was die Versprechungen von Windows 11 angeht. Jetzt hat ja, oder Microsoft wirbt ja auch damit, es ist das schnellste und stabilste Windows, das es bislang gab. Auch noch mal schneller und stabiler als Windows 10. Könnt ihr das bestätigen, Alex? Weiß ich jetzt, von den drei Systemen, auf denen du es jetzt installiert hast, ist es wirklich schneller, läuft's besser, ist es runder?
Das kann ich tatsächlich bestätigen, aber ich wollte auch tatsächlich noch, es gibt so ein Feature, das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, oder haben wir schon erwähnt, oder du hast es, glaube ich, am Anfang gesagt, und zwar, dass sich wirklich Windows so die Positionen der Fenster merken kann. Auf den einzelnen Monitoren, du steckst ihn ab und steckst ihn an, und das finde ich ein richtig geiles Feature, das gefällt mir sehr gut. Da gibt's aber auch ein paar Problemchen noch, also zum Beispiel habe ich so eine Spezialkonfiguration mit einem Beamer und einem Receiver, der quasi als Monitor über HDMI angesteuert wird, aber Sounders gibt. Und da gibt's tatsächlich Probleme. Da muss man die Funktion deaktivieren, sonst hast du permanent Chaos, wenn du irgendwas an- und ausschaltest. Wollte ich noch sagen. Aber ansonsten, mir sind in den 3 Monaten, ich weiß nicht, ob es ein einziges Mal auf einem überhaupt irgendeinem System abgestürzt ist, das Windows 11. Ich glaube nicht. Es läuft wirklich mega stabil und das, obwohl es Preview-Builds sind aus dem Insider-Programm. Das ist aber generell so eine Entwicklung, wenn man so die Jahre anschaut, ich weiß noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren, also eigentlich noch vor Windows, oder zumindest mindestens vor Windows 7 oder auch bei Windows 15 noch, hat man immer gesagt, ja, was ist, Linux ist stabiler und so weiter. Und das gehört ja nicht alles der Vergangenheit an. Mittlerweile ist ein Windows 10 und Windows 11 nochmal stabiler, aufgrund der Restriktionen natürlich, ja, wenn die schon sagen, okay, du hast das so und so eingeschränkt auf die und die Hardware, lässt sich das auch leichter realisieren mit den Sicherheitsmodulen vielleicht. Aber es läuft mega stabil, ja. Das ist zumindest meine Erfahrung noch.
Du merkst dann auch diese, da sollen ja auch so Speicher- und Prozessoptimierungen drinstecken, dass halt Prozesse im Vordergrund dann eine höhere Prio kriegen beispielsweise. Also das merkt man.
Also sagen wir mal, das ist ja dann mal, das könnten wir vielleicht auch schauen, ob sich das wirklich auf die Performance im Spiel auswirkt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das flüssig läuft. Also tatsächlich, ich glaube, ein so Ding ist, ja, dass das Fenster halt, die machen sich halt auf, Programme machen sich immer auf. Klar, ich muss dazu sagen, habe natürlich jetzt hier schon als Hardware-Redakteur potente Hardware, die das auch so stemmt. Aber auf dem Laptop zum Beispiel ist also, das funktioniert alles wirklich richtig gut. Ja. Macht wirklich Freude damit. Drum ist, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob es wirklich ein Upgrade ist, ob man es unbedingt braucht, braucht man wahrscheinlich nicht. Aber wenn man ein bisschen mehr Wert auf Komfort, bis auf diese komplizierten Kontextmenüs, also von dem abgesehen, Wert legt, dann macht schon Spaß. Also, dann ist es schon ein Upgrade.
Mhm. Jetzt, Michael, du musst widersprechen, damit wir eine Gegenstimme haben.
Nö. Nee, ich habe ja schon gesagt, ich habe es ja vom ersten Tag, wo es im Insider-Kanal war, und ich hatte auch keinen Absturz, es läuft wunderbar. Ich habe sogar einen Bekannten von mir, der tatsächlich mit Windows 10 die ganze Zeit, er hat irgendwie ein instabiles System gehabt, das lag vielleicht an seiner Hardware oder höchstwahrscheinlich, Aber seitdem er jetzt auch auf Windows 11 gewechselt ist, läuft es auch einwandfrei. Und das ist nur so ein anekdotisches Beispiel halt. Aber ich kenne von allen, die ich kenne, so 4, 5 Leute, die es tatsächlich auch schon gemacht haben, den Umstieg, keine negativen Äußerungen in der Richtung. Es läuft wirklich bei allen. Es war bei der Installation kein Problem, beziehungsweise Upgrade. Es läuft wunderbar. Ja, so am Anfang so ein paar Kleinigkeiten, die halt im Laufe einer Beta-Phase quasi behoben wurden. Aber nein, es läuft.
Bootet es auch schneller? Oder startet es schneller?
Es war vorher schon immer schnell. Ich habe halt auch auf einer NVMe-SSD installiert. Da merke ich jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied.
Na, ich glaube auch, dass das relativ hängt vielleicht zusammen. Hat Secure Boot dabei, das bremst vielleicht wieder ein bisschen ab, was es theoretisch schneller könnte. Aber das ging halt, wie du schon sagst, vorher auch schon so schnell und hat von den schnellen NVMe-SSDs. Also es ist keine Zeit mehr zum Kaffee-Päuschen machen zwischendurch, so wie es früher mal war.
Also das war, die Zeiten sind aber schon eine Weile vorbei, zum Glück. Zumindest wenn man eine SSD im Rechner hängen hat. Das, an die erinnere ich mich auch noch. Das war damals auch noch die Windows XP-Zeit, wo man dann halt, genau, wie du sagst, erstmal in die Küche gehen konnte und sich noch einen Braten in die Röhre schieben oder so. Aber jetzt, dank des SSD-Zeitalters, ist es jetzt, ja, ob das dann irgendwie noch mal 3 Millisekunden schneller lädt oder nicht, ist ja dann vielleicht auch nicht mehr so wichtig.
Eine kleine Kritik muss ich dann doch noch unterbringen. Und zwar, also mit der Taskleiste, da habe ich auch schon von manchen gehört, die es tatsächlich vermissen, dass man die nicht mehr an die linke Seite, rechte Seite oder oben platzieren kann. Also mich persönlich stört es nicht, aber es ist halt tatsächlich eine Einschränkung für manche.
Wie, das geht nicht, ich kann sie nicht nach links verlegen.
Also nicht an die linke Seite.
Du kannst es in der Registry verändern, das geht schon, aber man muss das manuell machen.
Ah, okay.
Ich habe nämlich einmal geschaut, bei mir ist es immer so, ich hatte es eigentlich gern immer oben.
Hä? Okay, red weiter.
Ich weiß nicht, warum ich mir das angefangen habe, aber es war einfach so eine Designfrage und es ging nicht mehr und ich war am Anfang, dachte ich mir, ah Mann, jetzt kann man das nicht mehr machen. Hab nachgeschaut, okay, man kann es über den Registry-Eintrag verändern oder man muss den Registry-File halt anlegen, glaube ich, sowas. Ich müsste mal nachschauen, wie es genau geht. Ist nicht schwer. Dann habe ich mir überlegt, will ich es überhaupt? Ich finde es auch ganz nice. Aber tatsächlich, das ist eine Einschränkung. Man kann auch nicht mehr drag and droppen quasi, also Symbole rein und rein, das funktioniert auch nicht mehr. Das kannst du wieder nur übers Kontextmenü machen und so weiter. Ja, da haben sie ein paar Einschränkungen. Taskleiste ist tatsächlich so ein Kritikpunkt. Wobei das in der Praxis ist, glaube ich, wird ein bisschen höher, ein bisschen heißer kocht, als es dann eigentlich ist.
Ja, also ich hatte sie früher immer rechts am Rand, oder nicht immer, aber manchmal an meinen Rechnern rechts am Rand. Mache ich jetzt aber auch nicht mehr, seitdem ich halt einen zweiten Monitor rechts habe. Das wäre ja blöd, dann müsste ich immer so, also geht ja nicht, müsste ich immer durch die Taskleiste durchbrechen quasi zum anderen Monitor. Was mich persönlich noch interessieren würde, weil es mich jedes Mal aufregt bei Windows 10, und wir hatten vorhin schon, Alex, du hattest es schon leicht angeschnitten, wenn ich einen zweiten Monitor dran habe und Auflösungen ändere oder sowas, oder auch nur den Monitor abstecke, dann ist es erstens, wenn ich Auflösungen ändere, schmeißt es mir meinen kompletten Desktop durcheinander, die Icons, also es verteilt sich dann durch überall, also es ist komplett andere Ordnung dann auf meinem Desktop, wenn ich von 4K zum Beispiel runtergehe auf 1080p, dann finde ich nichts mehr. Und wenn ich den zweiten Monitor abstöpsle oder versehentlich das Kabel raustrete oder wie auch immer, was manchmal passieren kann, dann geht gar nichts mehr. Dann sind irgendwie Fenster, die irgendwie sich öffnen außerhalb des eigentlich sichtbaren Desktops und sonst was alles. Also haben Sie das jetzt besser im Griff bei Windows 11?
Ich finde schon. Also das hat bei mir bislang, läuft wesentlich besser. Wie gesagt, ich habe so diese Probleme gehabt mit meiner Laptop-Beamer, irgendwas, Soundanlagen-Konfiguration. Da musst du mir erstmal spielen, da darfst du halt diese Positionen nicht fixieren, weil sonst sind die teilweise an Orten, wo sie wirklich nicht sein sollen. Du kriegst das halt immer weg, weil sie halt fixiert sind. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn ich hier manchmal, ich habe zum Beispiel mein Testsystem, also neben meinem Arbeitssystem, über einen und denselben Monitor laufen. Und da schalte ich halt dann hin und her und war bei Windows 10 so. Wenn ich das gemacht habe, da waren halt die ganzen, ja, unsere Statistiktools und was weiß ich, die waren halt sonst irgendwo verteilt auf einem Monitor, der vielleicht gar nicht angeschlossen war oder gar nicht aktiviert war. Und das funktioniert unter Windows 11 wirklich wesentlich besser. Die sind dann, die man nicht irgendwie bewusst aktiviert, die bleiben auf dem Monitor gerade abgekoppelt ist oder abgeschickt ist. Und die man braucht, die sind dann automatisch, wenn man es anklickt, jetzt in der Taskleiste automatisch auch auf dem Hauptmonitor. Und das ist gut, funktioniert soweit wirklich gut. Ja.
Ha, so schön. So fluffig, so soll's sein. Ja, endlich ist es soweit. Gut. Wunderbar. Aber trotzdem, ne, um eure Quintessenz nochmal zu betonen, ihr sagt beide, da Windows 10 ja auch weiter supported wird, Direct Storage auch für Windows 10 kommt. Wir wissen, Windows 10 kriegt noch weiter Security-Updates und Bugfixes bis zum mindestens 14. Oktober 2025. Obwohl Alex und ich im Vorgespräch rausgefunden haben, oh Moment mal, das ist ja schon in 4 Jahren. 2025 kommt aber immer vor wie die ferne Zukunft, ja, wie Cyberpunk. Aber nein, das ist gar nicht mehr so lange hin. Aber diese 4 Jahre lang kriegt Windows 10 auf jeden Fall noch Support. Und ihr sagt beide, wenn man mit Windows 10 jetzt aktuell happy ist, wenn da alles gut funktioniert und wenn es nichts gibt, was einen jetzt auch aktiv stört, ja, dass ich jetzt ständig sagen würde, oh nein, meine Android-Apps, wann kann ich sie auch einfach nicht benutzen jetzt auf Windows 10 oder sowas. Es gibt jetzt keinen akuten Grund zu sagen, ich muss zu Windows 11 wechseln.
Ja,
genau.
Ja, das ist eine schöne Schleife, finde ich, um dieses ganze Thema. Wer sollte denn zu Windows 11 wechseln, um das nochmal umzudrehen? Oder was würdet ihr sagen, wenn ich es kann? Sagen wir es mal so rum. Ich habe einen Rechner, in der Theorie, der schnell genug ist. Ich habe einen Rechner, der TPM 2.0 unterstützt. Ich habe grundsätzlich jetzt keine Probleme. Aber sollte, jetzt ganz persönlich aus eurer Sicht gesprochen, als zwei Leute, die dieses Windows 11 halt schon seit Monaten benutzen, würdet ihr persönlich sagen, ja, man sollte wechseln, man muss nicht, aber ihr würdet es den Leuten raten?
Du sprichst ja mit zwei Leuten, die beide Windows Vista lieben.
Ja.
Oder die Lied haben, und das beantwortet die Frage eigentlich schon.
Was stimmt mit euch nicht? Ja,
also ja.
Ich fand's voll okay, Windows Vista lieben ist nicht mehr.
Ich hab's geliebt.
Ja, aber ja, es spricht halt wirklich absolut auch nichts gegen einen Wechsel. Das ist, wenn es geht, dann geht's. Und ja, gerade wenn man jetzt mal sagt, ich hätte jetzt eh mal wieder Lust, sozusagen, Lust in Anführungsstrichen, Windows neu aufzusetzen, also einfach, dass man wirklich mal ganz sauber ist, dann würde ich sagen, mach gleich Windows 11.
Das, ja, könnte ich jetzt beherzigen, nachdem ich, wann war Windows XP? 2001? Nachdem ich seitdem kein System, zumindest im laufenden Betrieb, neu aufgesetzt habe, wäre es jetzt endlich Zeit. Aber ich erfülle die Hardware-Anforderungen nicht, deswegen schade, das ist nicht möglich, zumindest bis ich dann jetzt mir einen neuen PC zulege. Oder zumindest einen neuen Prozessor, der daran hakt's. Und neues Mainboard. Naja, es gibt ja Windows 10 auch noch weiterhin. Gut, super. Das war mega spannend. Vielen Dank für eure Erkenntnisse zum Thema Windows 10. Ich darf noch eines korrigieren, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass wir gedacht haben, Windows 10 lebt ewig, denn man hätte es schon ahnen können vor langer Zeit, dass ein neues Windows kommt oder zumindest ein Windows-Update kommt, das wieder so eine Zweigleisigkeit herbeiführt. Denn Windows 11, haben wir auch schon gesagt, ist jetzt keine neue Revolution. Es ist nicht der Schritt, den damals halt auch ein Windows XP war, für mich zumindest als Heimanwender, der sogar noch von Windows 98 kam, weil ich die furchtbaren Windows dazwischen, ME und 2000 und so, das habe ich alles übersprungen. Das ist Windows 11 nicht, aber natürlich ist es trotzdem ein Windows, was jetzt diese Windows-Entwicklung wieder aufspaltet. Es gibt wieder zwei Windows in Zukunft, die Microsoft supportet. Windows 10 auf der einen Seite, Windows 11 auf der anderen Seite. Und man konnte es kommen sehen, denn der Cherry Nixon, der Windows, wie sagt man, Ambassador, der Windows-Mensch damals von Microsoft, hat zwar gesagt zum Release von Windows 10, es ist das letzte Windows, was wir machen. Aber trotzdem hieß es auch gleichzeitig, es bekommt 10 Jahre Support. Wo du dann denkst, okay, wenn es nur 10 Jahre Support kriegt, kann es ja nicht das letzte Windows sein, weil irgendein Schritt muss dann dazwischen auch wieder kommen. Und jetzt wissen wir, wie dieser Schritt oder was dieser Schritt ist. Dass er nicht riesig ist, aber dass er sich fluffig anfühlt und wenigstens mal wieder was Neues ist, mit dem man ein bisschen spielen kann. Lieber Alex, lieber Michael, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat großen Spaß gemacht und war sehr informativ, finde ich. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.